Wir wollen den Bibeltext aufschlagen für diesen Morgen, und zwar Johannes Kapitel 13. Johannes Kapitel 13, wir wiederholen den Vers 31 und wir lesen von 13, 31 bis Kapitel 14, Vers 14. Als er, Judas, nun hinausgegangen war, sprach Jesus: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht durch ihn. Wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, so wird Gott auch ihn verherrlichen durch sich selbst und er wird ihn sogleich verherrlichen. Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen, und wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen, so sage ich es jetzt auch zu euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm: Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen, du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortete ihm: Dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt, und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst, und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet, in meinem Namen, so werde ich es tun. Wir wollen noch einmal stille werden und den Herrn um seine Hilfe anrufen. O Herr, unser Gott, wir erheben uns zu dir. Unsere Augen sind auf dich gerichtet, dass du nach deiner Verheißung deinen Geist wirksam sein lässt in unserer Mitte. Wir bitten dich um der Verdienste Christi willen, so wie du uns die Verheißung gegeben hast, um seiner Herrlichkeit willen, dass dein Geist mächtig in uns wirkt, unsere Augen erleuchtet uns Verständnis und Einsicht gibt, in uns den Glauben wirkt, so dass wir deine Herrlichkeit sehen. Komm und sei in unserer Mitte, erkläre uns dein Wort. Du weißt, Menschen können nichts. Du aber vermagst alle Dinge. Und darum soll auch auf dich unsere Hoffnung gerichtet sein, dass du heute in unserer Mitte bist und unsere Hilfe bist. Amen. Ja, es ist ein besonderes Vorrecht, diese Kapitel hier anzuschauen, gemeinsam mit euch hier anzuschauen und diese Freizeit unter diesem Thema zu stellen. Wir haben es teilweise Obersaalrede genannt und so wird es auch genannt. Ich möchte aber ganz kurz noch ein paar Details weitergeben. Mir scheint so, dass nicht alles in diesem Obersaal stattgefunden hat. Wahrscheinlich ging dieses Vorbild der Fußwaschung, was wir gestern betrachtet haben, das war an diesem Abendmahl, bei diesem Passafest in diesem Obersaal. Auch das, was wir heute betrachten werden und noch morgen, ist in diesem Saal geschehen. Aber dann ab Vers 14,31, da lesen wir, steht auf und lasst uns von hier fortgehen. Und es scheint so, als würde der Herr Jesus seine Jünger aus dem Obersaal herausführen und sie würden dann rausgehen und da ist wahrscheinlich oder da sahen sie die Weinberge und da kam dann diese Unterweisung seiner Jünger über den wahren Weinstock und die Reben und so weiter. Und während sie durch das Kidrontal gehen und hochgehen zum Garten Gethsemane, wo der Herr Jesus dort seinen großen Kampf haben würde, bevor sie dort hineingehen oder bevor er sich von den meisten Jüngern trennt, erhebt er seine Augen zu Gott und betet. Und er fleht zu Gott als Hohepriester. Und es ist so auch, dass es ist das wahre hohepriesterliche Gebet. Und die Jünger haben Teil an dem Gebet. Das werden wir am letzten Morgen betrachten. Aber wir sehen etwas Heiliges in diesem ganzen Abend. Und wie Peter gestern schon gesagt hat, es sind fünf Kapitel, die Johannes nur diesem einen Abend widmet. Nun, das ist etwas Besonderes. Wer schon mal einen geliebten Menschen verloren hat, durch Tod, der weiß, was das in einem bewirkt. Wenn ich zurückblicke auf diese Zeiten, dann weiß ich, wie oft meine Gedanken bei den letzten Worten waren, bei der letzten Unterhaltung. Bei dem, was so die letzten Ereignisse waren. Und die prägen sich so tief ein, dass man sie für viele, viele Jahre behält. Hier nimmt uns Johannes mit hinein in diese letzte Rede. Und das Besondere ist, der Johannes nimmt uns nicht nur mit hinein, sondern der Johannes hatte die Zusage des Herrn Jesus, dass der Heilige Geist ihn an alles, sie als Jünger, sie an alles erinnern würde, was Jesus gesagt hat. Und er schreibt, inspiriert, gelenkt durch den Heiligen Geist alles für uns auf, so dass wir alles, was wir wissen müssen, auch hören und lesen können. Das heißt für uns ganz praktisch, wir sind dabei. Und du musst nicht und ich muss nicht da sein vor 2000 Jahren, um dort an der Obersaalrede dabei zu sein, sondern ich habe das Zeugnis des Wortes Gottes, ich habe das Zeugnis des Heiligen Geistes, ich habe das, was Gott dem Johannes, dem Jünger, der dabei war, gegeben hat und woran er ihn erinnert hat, sodass ich genau das lesen kann und dabei sein kann, als wäre ich da und nun alles nachhören, nachlesen kann, was der Herr Jesus dort gesagt hat. Es sind 5 Kapitel, die sehr voll sind, sodass man durch viele, viele Predigten, mit vielen, vielen Predigten nicht alles betrachten könnte, was hier in diesen Kapiteln gesagt wird. Aber vielleicht reicht es. Vielleicht reicht es für uns heute, unseren Appetit zu wecken, uns hungrig zu machen für das, was hier drinnen steht, sodass ihr alle diese Kapitel nach Hause nehmt und sie wieder und wieder lest. und darüber nachzudenken und zu hören, was der Herr möchte, dass wir hören. Was der Herr für seine Jünger für so wichtig hielt, dass er diese Umstände aussuchte, damit es tief verwurzelt sein würde in ihnen. Wenn ihr Wiederholungen hört, dann wundert euch nicht, denn Jesus wiederholt sich hier. Wiederholungen sind sehr wichtig. Die Werbung hat es längst erkannt. Deswegen wiederholt man die gleichen Aussagen wieder und wieder. Jesus wiederholt sich auch. Und daher werden wir uns auch in den Predigten wiederholen. Aber seht, das hat Gott so gewollt, damit wir die Dinge besser behalten, damit sie uns vor Augen sind und wir sie nicht vergessen. Aber noch etwas möchte ich vorausschicken, bevor wir auf diesen Text eingehen. Nämlich, mit welcher Erwartung kommst du zum Text? Mit welcher Erwartung kommst du zum Text? Es ist nicht von ungefähr, dass Johannes uns kurz vorher, ein Kapitel vorher, noch in Kapitel 12, bevor es beginnt, die Geschichte erzählt von den Griechen, die zu Philippus kamen und sagten: Herr, wir wollen Jesus sehen. Herr, wir wollen Jesus sehen. Und die Frage, die sollte sich in unser Herz einprägen, sodass sie unser Gebet wird, sodass wir nicht zu Philippus kommen, sondern zum Herrn selbst mit diesem Anliegen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Öffne unsere Augen durch deinen Heiligen Geist, dass wir ihn sehen. Und hier möchte ich etwas ganz Wichtiges oder euch zu etwas ganz Wichtigen ermutigen. Betet dafür, dass Gott sich uns offenbart, dass er sich selbst uns mitteilt. Das ist nicht selbstverständlich. Wisst ihr, wir können sehr schnell Erwartungen an den Prediger haben. Aber der Prediger kann euch nichts geben. Manche Prediger, die bedienen mehr das Gefühl. Und Leute, die gefühlsmäßig ansprechbar sind, oder sagen wir bei denen, dass die da ein offenes Ohr für haben, die finden das dann besonders gesegnet. Manche suchen, den Intellekt zu befriedigen. Manche wollen gerne im Gewissen durchbohrt werden und sind dann und mögen es dann, wenn sie wirklich so unter ihren Sünden leiden, dann fühlen sie sich am geistlichsten. Seht ihr, wir können so viele Erwartungen haben und diese Erwartungen übertragen wir auf den Prediger und wir kommen dann zum Prediger und erwarten dann, dass er uns was gibt. Aber wirkliche Erkenntnis des Herrn Jesus Christus kann uns nur der Heilige Geist geben. Und der Prediger kann euch nur etwas, durch den Prediger könnt ihr nur das empfangen, was der Herr gibt und sonst nichts. Und deswegen sage ich das, betet, dass der Herr sich offenbart. Betet, dass ihr Jesus seht, dass am Ende er groß ist. Dass wir nicht hier weggehen und sagen, wir haben gute Predigten gehört oder auch etwas zu kritisieren haben. Das kann alles sein, das darf auch sein. Aber, dass wir vor allem eins wissen, wir haben den Herrn Jesus gesehen und seine Herrlichkeit und das bleibt. Und das muss bleiben. Und so schauen wir nun auf diese Verse. Und ich habe die Predigt unterteilt in drei Unterpunkte. Einmal das Ziel, Gott zu verherrlichen. Zweitens die Berufung, im Glauben zu leben. Und drittens der Weg der Nachfolge. Wir werden das erstmal im ersten Abschnitt sehen und werden dann sehen, dass sich das wieder und wieder wiederholt, obwohl der letzte Punkt dann der Schwerpunkt sein wird, nämlich diesem Herrn nachzufolgen. Aber das werdet ihr dann schon sehen. Es geht also hier in Vers 31 erstmal, dass der Herr Jesus, nachdem Judas hinausgegangen war, sagt: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht durch ihn. Wenn Gott verherrlicht wird, Gott verherrlicht ist durch ihn, so wird Gott auch ihn verherrlichen durch sich selbst und er wird ihn sogleich verherrlichen. Manchmal oder hier unterscheiden sich oft die Ausleger darüber, was es hier bedeutete, dass er sagte: Jetzt ist der Sohn verherrlicht, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht durch ihn, wovon er denn jetzt spricht? Und das liegt daran, dass Johannes genau dieses Wort an verschiedenen Stellen gebraucht, von verschiedenen Ereignissen. In Johannes 7, Vers 39 spricht er offensichtlich von der Himmelfahrt des Herrn Jesus. Dann, wenn er zu seinem Vater geht, um dort den Heiligen Geist zu empfangen und ihn über seine Jünger auszugießen. In Johannes 8, Vers 54 lesen wir, dass Gott seinen Sohn verherrlicht, dadurch, dass Gott ihn bestätigt durch die Wunder, die er getan hat. In Johannes 11, da geht es um die Auferweckung von Lazarus. Und als der Herr Jesus dann die Nachricht bekommt, dass Lazarus krank ist und dass er kommen soll, um zu helfen, da sagt der Jesus, diese Krankheit, die ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes. Gott wollte sich dadurch verherrlichen, so dass seine Jünger erkennen würden, dass er nicht nur die Macht hat, ihn vom Tod zu erretten, sondern dass er der Herr ist über Leben und Tod. Es bezog sich also auf seinen Dienst hier auf der Erde. Johannes 11, da sehen wir, dass durch dass er durch den Tod den Vater verherrlicht. Dass dies seine Kreuzigung, die Verherrlichung Gottes war. Johannes 12 auch nochmal, die Himmelfahrt als Verherrlichung des Herrn Jesus. Aber dann lasst uns aufschlagen, Johannes 12, Vers 23, ist ein Kapitel vorher, Johannes 12, Vers 23. Da sagt der Herr Jesus, das war genau nach diesem Ereignis, dass die Griechen zu Philippus kamen und Philippus dann zu Andreas geht und sie zusammen dann zu Jesus kommen, um ihm mitzuteilen, dass die Griechen Jesus sehen möchten. Und schaut, das ist die Antwort des Herrn Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Er spricht also von seiner Verherrlichung und dann sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein, wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Jesus redet hier von sich selbst. Aber er formuliert es so allgemein, dass wir erkennen sollten, dass das, was er tut, auch das ist, wozu unsere Berufung ist. Nämlich das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Und jetzt seht, wie allgemein er es formuliert, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Merkt ihr, es ist eine allgemeine Aufforderung, dass alle so denken sollen, wie er uns vorangegangen ist. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Es ist die Einheit zwischen dem Jünger und dem Meister. Die gleiche Berufung, das gleiche Ziel, zu sterben, um durch den Tod, durch die Selbstverleugnung, den Vater zu verherrlichen und der Vater wird ihn ehren. Und dann Vers 27, jetzt ist meine Seele erschüttert und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde, doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Jesus sagt, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn den Vater verherrlicht. Und nun schaut, in welcher Weise er den Vater verherrlicht. Er sagt, er ist abhängig davon, dass der Vater sich durch ihn verherrlicht. Und er betet darum nicht um Rettung aus der Stunde, sondern er betet darum, dass der Vater sich durch die Stunde, in der Stunde verherrlicht. Und da kommt die Stimme vom Himmel, ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Und Vers 31, Kapitel 13, Vers 31 sagt der Jesus, jetzt ist die Stunde, ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht durch ihn. Wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, so wird Gott ihn auch verherrlichen durch sich selbst und er wird ihn sogleich verherrlichen. Jesus spricht hier von der Tatsache, dass er ans Kreuz geht. Er sieht seine Herausforderung, er sieht seinen Auftrag, Gott im Tod zu verherrlichen, in der Kreuzigung zu verherrlichen, aber dann auch, dann weiß er auch und schaut auf die Belohnung, er schaut auf das, was Gott der Vater und der Sohn vereinbart haben, nämlich, dass er nach seinem Tod erhöht werden wird und dass er dann den Lohn empfangen wird, den Gott ihm zugesagt hat, den Heiligen Geist und ihn ausgießen wird und dass Gott ihn erheben wird über alle Himmel und über alle Mächte und alle Gewalten und über und er wieder die Herrlichkeit haben wird, die er vor Grundlegung der Welt hatte. Da sind wir schon bei Johannes 17. Und das sind die anderen Bereiche oder die anderen Verse, wo Johannes von dieser Verherrlichung spricht und wo Jesus zu dem Vater von dieser Verherrlichung des Sohnes Gottes spricht. Für Jesus ist es also nicht nur ein einziger Zeitpunkt, sondern es ist eine Haltung, eine Grundhaltung seines Lebens, eine Haltung, die mit der er alles tut, wozu der Vater ihn berufen hat und wo er Ausschau hält, in dieser Haltung schaut er aber aus zu dem, was Gott tun wird, nachdem er alles getan hat, wozu Gott ihn beauftragt hat. Das Ziel des Herrn Jesus Christus ist also, Gott in allem zu verherrlichen. Wir merken, es hat sehr viel auch mit uns zu tun. Er war entschlossen, dass jeder Umstand, jede Situation, alles, was geschehen würde, Gott verherrlichen sollte. Und schaute voraus auf die Verheißungen Gottes, sodass Gott ihn erhöhen würde und Gott alles erfüllen würde, was Gott zugesagt hatte. Das ist etwas, wo wir nachfolgen sollen. Und daher habe ich das in Vers Kapitel 12 gelesen, weil Jesus die gleichen Prinzipien, seine Berufung gleichsetzt mit all seinen Nachfolgern und sagt, dies muss unsere Haltung sein. Das ist, was wir brauchen, eine Entschlossenheit, das feste Ziel, Gott in allem zu verherrlichen, in allem. Also nicht in erster Linie zu beten, Herr, rette mich aus dieser Stunde, in welcher Not wir auch immer sind, dass wir die Umstände sich ändern, wie auch immer die Umstände sind, die Gefahren zu ändern, die auch immer auf uns zukommen, die Herausforderungen, die auch immer unser Leben betreffen, ob es die Kinder sind, die Familie, die Arbeit und was immer es ist, sondern dass wir diese eine Haltung haben, nämlich die Haltung, die der Herr Jesus Christus hatte, fest entschlossen zu sein, dass Gott sich verherrlichen soll durch unser Leben. Er als Meister ging uns hier voran. Aber wir wollen weitersehen. Er zeigt uns dann nun, dass er wusste, was es für seine Gläubigen bedeutet, aber auch wusste, dass er einen besonderen Auftrag hat, wo keiner ihm nachfolgen kann, aber gleichzeitig, dass wir alle berufen sind, ihm darin nachzufolgen. Vers 33. Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen, so sage ich jetzt auch euch. Wir sehen Vers 36, wie er das zum Petrus nochmal erklärt. Er sagt, Herr, wohin gehst du? Sagt der Petrus dem Herrn Jesus. Jesus antwortet ihm, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen, du wirst mir aber später folgen. Jesus nimmt hier in Vers 33 Bezug auf das, was er allen Menschen in Kapitel 7 gesagt hatte, nämlich den Juden, dass sie ihm nicht folgen werden können. Nun wiederholt er das zu den Jüngern und es wird deutlich gesagt, dass Jesus sich hier wiederholt. Er sagt, ihr werdet mich suchen und wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen, so sage ich es jetzt auch euch. Aber wie er bei Petrus später erklärt, ist, dass sie als Jünger ihm später folgen werden. Nun, hier gibt es zwei wichtige Dinge zu bedenken. Erstens, im Werk der Erlösung konnte kein Jünger dem Herrn Jesus helfen. Um das Werk der Erlösung hervorzubringen, konnte kein Jünger dem Herrn Jesus beistehen. Keiner von uns kann etwas hinzufügen zu dieser Erlösung, die Christus für sein Volk erwerben sollte. Diesen Weg musste er alleine gehen. Aber nicht nur alleine, sondern unter der Situation, dass die besten Jünger, die treuesten, die hingegebensten, ihn verlassen würden. Sie würden seine Not noch vergrößern. Sie würden das Leid noch vergrößern. Denn wer immer in großen Nöten gewesen ist, wer immer in Schwierigkeiten war, der weiß, was es bedeutet, von den besten Freunden, auf denen man die Hoffnung gesetzt hat. Der Jesus hat nicht seine Hoffnung darauf gesetzt, aber er war ein Mensch wie wir. Was es bedeutet, von den besten Freunden alleine gelassen zu werden. Auch das musste der Herr Jesus für seine Jünger durchleiden. Der Weg der Erlösung ist ein Weg, den er alleine geht im Glauben auf den Vater. Niemand konnte dazu etwas beitragen, weil die Bibel uns sagt, dass jeder Mensch so verderbt ist, dass er keinem anderen in der Erlösung helfen kann, also helfen kann in dem Sinn, dass keiner für einen anderen Menschen einstehen kann vor Gott. Und es ist wichtig, dass wir das vor Augen haben, denn wir haben ja Kirchen, Gemeinden, die immer wieder den Menschen so als Heilsvermittler sehen, aber das geht nicht. Der Mensch kann kein Heil vermitteln. Aus dem Menschen kommt nichts Gutes. Und so kann niemand für einen anderen Menschen einstehen. Und auch die Juden im Alten Testament haben verstanden, oder die Glaubenden haben verstanden, dass selbst wenn Gott ihnen das stellvertretende Opfer des Tieres gibt, dass dieses Opfer gar nicht stellvertretend sterben kann. Warum? Weil das Opfer gar nicht die Erkenntnis hat, die Stellung des Menschen, sodass es ein angemessener Stellvertreter ist. Und ich bin mir überzeugt, weil Jesus sagt, dass Abraham seinen Tag sah und glaubte und sich freute, dass auch er, als er den Isaak opferte und dann den Ziegenbock sah, den Gott als Ersatz gegeben hatte, wusste, dass auch der Isaak nicht stellvertretend für ihn als Opfer gelten könnte, denn Isaak war ein Sünder wie er. So, nur der Herr Jesus konnte so ein Stellvertreter sein für sein Volk, ein rechter Mittler, weil er ohne Sünde war, in vollkommener Weise den Vater verherrlicht hat. Und nun als vollkommener Stellvertreter sich hingegeben hat, um das Werk der Erlösung auszuführen. Was aber nicht heißt, dass nicht auch wir als Jünger berufen sind, ihm auf diesem Weg zu folgen. Aber diese Nachfolge geschieht genau darin, deswegen habe ich auch gesagt, die Berufung ist, den Weg im Glauben zu leben, also im Glauben zu leben, weil wir nun berufen sind, ohne die Gegenwart, ohne die leibliche Gegenwart des Herrn Jesus, in dieser Welt zu leben, wie er gelebt hat, mit der gleichen Selbstverleugnung, mit der gleichen Hingabe an den Vater, mit dem gleichen Ziel, dass wir in allem, wozu Gott uns berufen hat und in welche Umstände er uns immer, auch immer führt, eine feste Absicht haben, nämlich, dass der Herr durch uns verherrlicht wird. Es ist von Gott so gewollt, dass er uns als Kinder Gottes nicht bekehrt und dann gleich zu sich entrückt, sondern im Gegenteil, er lässt uns auf dieser Erde, lässt uns in Schwierigkeiten geraten, lässt uns in Not, bringt uns in Not, in Stresssituationen, in manchen Herausforderungen, so dass wir in dieser Situation ohne seine sichtbare Gegenwart leben. Warum? Damit wir lernen, im Glauben zu leben. Manchmal kriege ich Anrufe von jungen Christen, die sich gerade bekehrt haben. Und wenn sie und wenn ihre Bekehrung besonders ereignisreich war oder sagen wir so einen sehr dramatischen Wandel mit sich brachte, dann war diese Bekehrung oft begleitet mit vielen überwältigenden Gefühlen der Gegenwart Gottes. Nun, was tut Gott nach einer Weile? Er nimmt die Gefühle weg. Und das war der Punkt, wenn Gläubige mich angerufen haben und gesagt haben, ich habe den Eindruck, der Herr hat mich verlassen. Da habe ich gesagt, warum denkst du, der Herr hat mich verlassen? Und dann fangen sie an, die Situation zu beschreiben und es wird dann deutlich, sie glauben, weil sie nicht mehr diesen gefühlten Zuspruch der Nähe Gottes haben, ist der Herr nicht mehr da. Aber seht, genau das ist das Problem des Menschen, dass er sich an solche Nebensächlichkeiten hält, also Nebengaben. Der Herr aber will ihren Glauben stärken, sodass sie ihre Hoffnung und ihr Vertrauen auf das Wort Gottes und auf die Verheißungen setzen. Gott wollte, dass wir durch finstere Todestäler gehen, um darin zu kennen, dass er bei uns ist. Und damit sein Name groß werde in diesen Todestälern. Und dass unsere Hoffnung, unser Glaube gewurzelt ist in dem, was er gesagt hat. Und der Weg ist ein Weg der Nachfolge. Wir haben das Ziel, Gott zu verherrlichen, die Berufung im Glauben zu leben, solange der Herr uns hier auf der Erde lässt. Und der Weg ist der Weg der Nachfolge. Nun, ihr werdet denken, das ist ein bisschen zu allgemein für diese tiefen Worte, diese Herausforderungen aus den Versen 34 bis 35. Denn was der Herr Jesus hier sagt, ist, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Aber allgemein gefasst, seht ihr, ist das genau das Thema. Er sagt, so wie er seine Jünger geliebt hat, so sollen sie einander lieben. Das heißt, sie sollen Nachfolger sein. Abbilder. An ihnen soll man die Liebe ihres Meisters sehen. Das heißt, das, was sie vom Herrn erfahren haben, und wir haben das gestern Abend gesehen, in der Fußwaschung, in seiner Haltung dem Verräter gegenüber und auch Qualitäten dieser Liebe gesehen. Peter hat uns einige vorgestellt, aber wir sehen hier ganz deutlich, der Herr sagt, nun seid ihr berufen, diese Liebe in eurem Leben sichtbar werden zu lassen, dass so mit der Qualität, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und seht, wie wichtig dieses Gebot ist, dieses neue Gebot. Vielleicht nebenbei, es ist deswegen ein neues Gebot, nicht, dass im Alten Testament in den 10 Geboten nicht steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, sondern einfach aufgrund der Einheit des Gläubigen mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus, sodass uns Johannes in seinem Brief zeigt, dass die Liebe der Gläubigen untereinander nicht begründet ist in der Liebe des einen zu dem Nächsten, sondern begründet ist in der Liebe zu Gott selbst. Es ist eine Liebe, die nur funktioniert und da ist und sein kann und wachsen kann, wenn die Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist lebt. Das ist etwas Besonderes. Das hat der Herr erkauft für sein Volk. Deswegen ist ein neues Gebot. Aber seht, deswegen steht daran, wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wörtlich müssen wir das wahrscheinlich so übersetzen, ich versuche es mal. Daran wird man erkennen, dass ihr mir Jünger seid. Das ist noch eine stärkere Betonung. Ab diesem Moment läuft Herr Jesus nicht vor ihnen her und sie laufen hinterher. Ab diesem Moment wird es nicht mehr so sein, dass sie den Herrn vor sich sehen, dass der Herr ihnen sagt, wo sie lang gehen, sondern ab diesem Moment wird er ans Kreuz gehen und sie werden ihn verlassen. Ab diesem Moment wird er in die Herrlichkeit zum Vater fahren und sie werden allein zurückbleiben. Aber die Jüngerschaft geht weiter. Die Jüngerschaft wird sich gerade in der Abwesenheit, in der äußerlichen Abwesenheit des Herrn zeigen. Und er sagt, in der Liebe untereinander. Und so wollen wir jetzt durch die nächsten Abschnitte gehen, mit dem Schwerpunkt, genau diese Liebe des Herrn nochmal zu sehen. Und die Betonung dieser Liebe, denn wie er uns geliebt hat, sehen wir in diesem Abschnitt. Aber behaltet im Kopf, selbst wenn ich es zeitlich nicht mehr betonen kann, dass dies der Weg ist, um ihn zu verherrlichen und dass dies der Weg ist des Glaubens, die Berufung, nämlich seine Nachfolger zu sein. Wir haben hier zuerst den Petrus. Wir sahen bei der Fußwaschung die Liebe des Herrn, dass er sich herabneigte zur tiefsten Demütigung, zur Arbeit eines Sklaven, um seinen Jüngern zu dienen. Hier sehen wir es in der Praxis an dem einzelnen Jünger, an dem Petrus. Nun, das Erste, was wir bei Petrus sehen, ist seine überhebliche Selbsteinschätzung. Ich glaube, Leute mit Größenwahn sind die Leute, die uns am meisten herausfordern. Wenn wir schon, wie soll ich sagen, wenn die überhöhte Selbsteinschätzung so raushängt, dann geht es bei uns oft schon, wie soll ich sagen, da gehen alle Jalousien zu. Das sehen wir bei Petrus, dem Meister gegenüber. Er hat ihm doch gerade gesagt, wie er handeln wird. Aber seht, er ist überzeugt, dass seine Wahrnehmung von sich selbst, seine Hingabe, seine Loyalität zu Christus besser ist als die aller anderen Jünger. Und vor allem, dass es mehr Verlass gibt auf seine eigene Wahrnehmung als auf das Urteil des Herrn und der Schrift. Denn die Parallelstellen sagen uns, dass der Herr Jesus es ihm nicht nur sagte, sondern dass der Herr Jesus noch die Psalmen zitiert, um ihm zu sagen, es steht geschrieben. Das heißt, er legte ihm, wie er das so oft tat in seinem ganzen Erdendienst, er legte ihm zwei Zeugen vor, das Zeugnis der Schrift und sein Zeugnis. Und Petrus sagt, nein, ich weiß besser, wie loyal ich zu dir bin. Und der Jesus muss ihm sagen, Petrus, du sagst, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Der nächste Vers hier ist, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott. Und glaubt an mich. Die Parallelstellen sagen uns, dass Jesus dem Petrus sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Bevor Petrus so dachte, bevor er so handelte, bevor er den Herrn verleugnete, kannte der Herr Jesus ihn. Und obwohl er meinte, es besser zu wissen als der Herr, sorgte sich der Herr um seine Seele. Und betete für ihn vor dem Vater und tröstete ihn und gab ihm den Trost, den er brauchte und die Zeichen, die Hilfsmittel, die er brauchte, damit er am Ende mit Tränen der Reue zum Herrn zurückkehrte, gedemütigt zurückkehrte und nicht wie Judas hinging, um sich zu erhängen. Und da sehen wir die Liebe des Herrn Jesus zu seinem Jünger, der in solcher Überheblichkeit hier steht. Später zeigen sich ja noch mehrere Merkmale dieser Überheblichkeit. Die Folge dieser Überheblichkeit war, dass Petrus, als er beten sollte, schlief. Kennen wir das auch? Dass wir schlafen, wenn wir beten sollen? Und dass, wenn der Herr Jesus, wenn die Sache des Herrn verteidigt werden muss, wir an uns glauben und an unsere Fähigkeit glauben. Das tat Petrus auch. Er nahm das Schwert und hätte Jesus nicht und hieb dem Malchus das Ohr ab und hätte Jesus das Ohr nicht geheilt, wäre Jesus rechtmäßig verklagt, könnte Jesus als rechtmäßig als Aufrührer verklagt werden. Oh, wir machen dem Herrn viele Schwierigkeiten. Wir machen dem Herrn viele Schwierigkeiten. Seine Liebe zeigt sich darin, dass er uns trotz dieser Schwierigkeiten erwählt hat, dass er den Petrus erwählt hat, dass er für ihn gebetet hat, dass er den Petrus nicht sich selbst überlassen hat. Warum? Damit er seinen Namen in ihm verherrlicht und damit der Petrus erkennt, die Liebe erkennt, die Jesus zu ihm hat. Und genau das war das Ziel des Herrn Jesus, sein Herz zu überwinden, dass er nicht mehr an sich selbst glaubte, sondern den Herrn liebte. Wenn wir Kapitel 21 aufschlagen würden von Johannes Evangelium, dann würden wir sehen, dass der Jesus genau diese Frage ihm dreimal stellt: Petrus, hast du mich lieb? Der Jesus sagt uns, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Petrus war überwältigt von der Liebe und der Barmherzigkeit des Herrn Jesus. Er wusste, was es heißt, vom Herrn Jesus geliebt sein, inmitten all seiner Versagen. Und dann sagt er, weide meine Lämmer. Er sagt, das ist die Voraussetzung, um meine Lämmer zu weiden. Du brauchst in deinem Herzen meine Liebe. Mein Puls muss in deinem Herzen schlagen. Du musst überwältigt sein von der Liebe des Herrn zu dir. Und in der Erkenntnis dieser Herrlichkeit der Liebe sind wir in der Lage, einander zu dienen. Und hier wird der Trost umso deutlicher. Das heißt, er scheint umso heller in dieser Finsternis des Versagens, denn alle Jünger hatten den Herrn verlassen. Alle Jünger haben in gleicher Weise, wie Petrus behauptet, sie würden den Herrn nicht verlassen. Allen Jüngern muss er sagen, ihr werdet mich alle verlassen. Sie alle waren in der gleichen Haltung. Petrus hat es extrem rausgehängt. Auch der Schweigende denkt gleich. Denn so sind wir. Und seht, trotzdem kommt hier der Trost des Herrn, euer Herz erschrecke nicht, Kapitel 14, Vers 1, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Ich werde euch alleine lassen, sagt der Herr. Aber ihr sollt eins wissen, während ihr mich nicht mehr auf der Erde seht, denke ich oben an euch. Und für jeden Einzelnen bereite ich die Wohnung. Platz ist dort genug. Aber das ist, glaube ich, die Betonung, die ich hier geben will. Ich gehe zum Vater. Und was ich tue ist, ich sorge mich um euch, sodass ihr alle dort ankommen werdet. Und der Platz bereitet ist, wenn der Tag kommt, wo ihr mir folgen dürft. Und für Petrus und für viele, viele Jünger bedeutete es in gleicher Weise, getötet zu werden für den Glauben, durch Leid in die Herrlichkeit. Aber dieses durch Leid in die Herrlichkeit ist der Weg für jeden einzelnen Jünger. Bist du ein Jünger, musst du durch Leid zur Herrlichkeit. Aber seht, er möchte, dass sie verstehen, dass der Herr dort auf sie wartet. Es ist so wie das freudige Erwarten eines Bräutigams, der die Wohnung bereit macht, der alles verputzt, tapeziert, den Boden legt, weil er auf den Tag der Hochzeit schaut, wo er seine Frau, seine Braut heimholt. Er sagt, schaut, das macht der Herr Jesus. Merkst du, wie kostbar du dem Herrn Jesus bist als Kind Gottes? Das ist, was er hier uns vermitteln möchte. Er sagt ihnen dann, dass er kommen wird und sie zu sich nehmen wird, dass sie seien, wo er ist. Und dann kommt der Thomas. Und er sagt, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wir können den Weg wissen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Woran sollen wir uns halten? Halte dich an Jesus. Halte dich an Jesus. Wie willst du gewiss sein, dass du dort ankommst, der sagt, halte dich an Jesus? Suche ihn zu erkennen. Er ist der Weg, nicht er hat den Weg. Er ist das Leben. Er ist der einzige Weg zum Vater. Und das führt er dann auch aus, und indem er dann von der Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn uns die Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn zeigt, indem er sagt, schaut, so wie der Vater ist, so ist der Sohn. Und die Jünger haben das nicht verstanden. Sie sahen eine Diskrepanz zwischen Jesus und dem Vater. Und oft ist das Problem von Gotteskindern, dass sie nicht die Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn sehen. Aber die Bedeutung dieses Textes ist, dass Christus uns den Vater in so vollkommener Weise darstellt, dass jeder, der Christus sieht, auch den Vater sieht. Und viel Trost kommt aus dieser Erkenntnis, dass wir keine Diskrepanz sehen zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn, sondern dass wir sehen, dass sie eins sind in allem, was sie tun, und gemeinsam, der dreieinige Gott wirkt gemeinsam zum Heil seiner Kinder und führt alles aus, was er sich vorgenommen hat. Wir hatten vor kurzem in der Sonntagsschule das Beispiel von Mose. Und da war die Frage, also als Mose stellvertretend für das Volk eintrat, als sie gesündigt hatten und das goldene Kalb gemacht hatten. Und da war die Frage, wie kann es sein, dass Mose barmherziger ist als Gott? Und da sagte einer der Brüder, das scheint so. Aber am Ende sehen wir, dass Mose, der hier ein Abbild der Fürbitte des Herrn Jesus für sein Volk ist, am Ende fällt dieser Mose, der scheinbar am Anfang barmherziger ist als Gott, vor Gott nieder und sagt, gnädig und barmherzig ist der Herr. Er hält die Offenbarung gar nicht aus, sondern so überwältigt ist er von dieser Barmherzigkeit. Mose kam nur aus der Gegenwart Gottes. Mose kam nicht so aus der Gegenwart des Herrn Jesus. Die Einheit zwischen Mose und Gott war nicht in der Weise wie die zwischen Gott, dem Vater, und Gott, dem Sohn. Aber sie wirken zusammen und wirken zueinander und wirken wie sie sich den Auftrag eingeteilt haben. In vollkommener Einheit. Und diese Einheit wirkt sich so aus, dass der Vater den Sohn verherrlicht und der Sohn den Vater. Und das zu deiner und meiner Erlösung. Denn dass wir Teil dieses Erlösungsplanes sind, der Verherrlichung Gottes, das zeigt sich dann im letzten Teil, auf den ich heute eingehen möchte, nämlich 12 bis 14, wenn er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größer als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Im Kontext der Schrift bedeutet das natürlich nicht, dass die Gläubigen, die Jünger, größere Werke tun werden als der Herr ohne ihn. Sondern es bedeutet, dass er beschlossen hat, durch seine Jünger seine Werke noch größer werden zu lassen als zu seinen Lebzeiten als Menschensohn auf der Erde. Und während die meisten Menschen ohne Glauben den Herrn verwarfen, auf in der Erdenzeit des Herrn, so als ob seine Predigt nicht so wirksam wäre, so bekehrten sich auf einmal 3000 durch die Verkündigung von Petrus. War die Predigt von Petrus besser als die von dem Herrn Jesus? Nein, es war der Herr. Es war der Herr, der beschlossen hat, durch seine Jünger sich noch mächtiger zu erweisen als in der Zeit seiner irdischen Berufung. Solch eine Vollmacht, solch eine Erlösung hat er für sie erkauft. Das ist das, was wir darin sehen müssen. Das ist die Herrlichkeit, zu der er die Jünger beruft. Er hat sie also nicht nur berufen, allein zu sein, sondern hat ihnen gesagt, dass er ihnen eine Stätte bereitet, dass er dort mit dem Vater eins ist und auf den Tag zuarbeitet, bis er uns heimholt. Aber in der Zeit, wo wir hier auf der Erde sind, lässt er uns nicht allein, sondern im Gegenteil, so wie der Sohn alle Zeit die Werke des Vaters vollbracht hat, so hat er uns berufen, jetzt auf der Erde, genauso in gleicher Weise, mit der gleichen Haltung, die Werke unseres Vaters zu tun, indem er in seinen Gliedern wirkt. Er nennt uns seine Glieder, seine Kinder und sagt, ich will durch euch meine Werke vollbringen. Ihr habt einen Auftrag und das ist mein Auftrag. Liebe Kinder Gottes, verstehen wir unsere Berufung? Wir haben seinen Auftrag. Wir tun nicht unsere Arbeit, sondern seine Arbeit. Und die Gemeinde ist nicht dafür da, ihre Arbeit zu machen, sondern die Arbeit des Herrn Jesus. Wer sind wir? Petrusse, Versager. Aber der Herr will sich mächtig erweisen. Das ist das Besondere. Und was gab er uns dazu? Vers 13 und 14, das Gebet. Das Gebet. Und diese Verse, die kannst du dein Leben lang als Christ studieren und wirst das Ausmaß dieser Verse nicht begreifen. Aber einen Punkt sollten wir heute wenigstens anschauen, nämlich alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun. Alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun. Er sagt ihnen, mein Name steht für euch. Mein Name ist euer Zutritt zum Vater. Mein Name ist die Grundlage eurer Gebete. In meinem Namen habt ihr das Vorrecht zu beten. Wir dürfen diese Verheißung nicht liegen lassen. Wir dürfen diese Verheißung auch nicht als etwas betrachten, was toll ist, aber uns unberührt lässt. Wir müssen auf diese Verheißung schauen, als ein Vermächtnis. Als ein Vermächtnis. Stellt euch vor, der Vater vererbt seinem Sohn zu Lebzeiten eine riesige Summe, viele Ländereien, Firmen und der Sohn geht Basketball spielen. Der Vater wird sagen, wozu habe ich es ihm überhaupt gegeben? Wieso kümmert er sich nicht drum? Der Sohn würde zeigen, dass er das verachtet. Der Herr gibt uns hier wirklich eine große Verheißung. Warum es so bedeutungsvoll ist, ist hier der zweite Teil von Vers 13, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Seht die Nachfolge, die Berufung. Der Sohn verherrlicht den Vater in allem. Und er sagt, wir dürfen den Vater verherrlichen. Du hast die gleiche Berufung. Und er sagt, dadurch, dass du bittest, vor dem Vater erscheinst, in deiner ganzen Bedürftigkeit als Mensch, in deiner ganzen Mangelhaftigkeit, wird der Vater verherrlicht. Wird der Vater verherrlicht. Wenn du im Namen Jesu zu dem Vater kommst, so erhöhst du den Herrn. Du erhöhst deinen Erlöser. Und hier sehen wir unsere ganze Vollmacht im Gebet und unsere ganze Freimütigkeit zum Gebet hängt davon ab, wer Jesus ist. Und Erkenntnis daran, wie sehr er dich geliebt hat als Kind Gottes. Und wie reich die Gaben sind, die er dir geschenkt hat. Ich muss ja an den Vers von Petrus denken, an seinen Brief an die Zerstreuten. Er sagt den Zerstreuten, die den gleich kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Merkt ihr, was er sagt? Er sagt, nein, wir haben keinen anderen Glauben, weil wir Jesus auf der Erde gesehen haben. Wir haben keinen anderen Glauben, weil wir hier beim Obersaal dabei waren. Es ist der gleiche Glaube. Der gleiche Glaube, der in allen seinen Heiligen zu allen Zeiten da ist. Und das ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und dass Gott uns in allem reich gemacht hat in ihm. Der Vater wird verherrlicht, dass wir in seinem Namen bitten, aufgrund dessen, was er ist und was er erworben hat. Es wird gesagt, dass zu Napoleon Bonaparte ein Mann das Versprechen oder die Zusage bekam, er dürfte wünschen, was er wollte. Bonaparte würde es ihm geben. Und als er dann seinen Wunsch aussprach, was er alles haben wollte, da sagten die Berater von Napoleon, weis ihn ab, das ist unverschämt. Napoleon sagte, er denkt groß von mir. Und daher soll er bekommen, was er bittet. Wie groß ist der Herr Jesus? Wie tief seine Liebe? Wie überreich die Gaben, die er uns in Christus geschenkt hat? Seht, darum betet Paulus für die Gläubigen, dass sie erfüllt werden, dass Gott ihnen den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt in der Erkenntnis seiner selbst. Und dann, dass sie erkennen mögen, was die überreiche Größe der Kraft in ihnen, den Glaubenden, ist. Und in Philippern schreibt er, wir sind in ihm, in Christus wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Fehlt es dir an Gebet, an Freimütigkeit im Gebet? Schau nicht auf dich selbst, schau nicht auf deine Taten, schau nicht auf dein Versagen oder auf deine Erfolge, sondern sieh, wer der Herr Jesus in den Augen Gottes ist. Und was das Ausmaß dieser Erlösung ist und welche Verheißungen du hast. Und verherrliche Gott als Bittender, als Nichtshabender. Aber als Bittender. Und da sehen wir, hier schließt sich der Kreis. Das Ziel des Herrn Jesus war es, Gott zu verherrlichen. Du sollst Gott verherrlichen. Lass es dein Ziel sein. Sei fest entschlossen, in welche Situationen auch immer du kommst. Was auch immer die Herausforderungen sind, zu denen Gott dich, in die Gott dich hineinbringt, sieh Gott als erste Ursache und halte fest, wenn Gott dich da hineinführt, dann nicht in erster Linie, damit du flehst, dass du rauskommst, sondern damit du seinen Namen verherrlichst. Bete darum. Bete darum, dass du seinen Namen verherrlichst, indem du auf das Ziel schaust wie der Herr Jesus. Denke dran, deine Berufung ist es, im Glauben zu leben. Halte fest an den Verheißungen Gottes und folge ihm nach. Und folge ihm nach. Wir haben es gestern gehabt, ich möchte es hier nochmal betonen. Die Charakterzüge deines Herrn sollen nicht im Paradies hervorkommen, sondern in den widrigen Umständen des Alltags, wie bei dem Herrn Jesus. Die Herrlichkeit der Liebe Gottes kam nicht im Himmel hervor, sondern er kam zur Erde und neigte sich herab in unser Elend. Und die Tiefe der Liebe sehen wir in dem Höhepunkt am Kreuz. Du darfst sein Jünger sein. Und er will in dir hervorbringen, was ihn ehrt. Amen.